Heute möchte ich reden über die Bekleidung der Menschen, ein Vorschatten für Christus. Die Frage ist, kommt Jesus Christus im Alten Testament vor? Manche meinen, dass er in der Bibel erst in den Evangelien im Neuen Testament zu finden sei. Jedoch geht es schon mit Jesus im ersten Kapitel der Bibel los. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus. Jesus ist der Herr und überall, wo in der Bibel, auch im Alten Testament, vom Herrn die Rede ist, da ist Jesus mit gemeint. Ja, nicht ich, sondern Jesus selbst sagt es. Er sagt, sucht mich in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Zu den Juden und Schriftgelehrten sagte Jesus in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Oder wenn wir an die Emmaus-Jünger denken, nach der Auferstehung Jesu, in dem Gespräch, das Jesus mit ihnen hatte, in Matthäus 24, Vers 26 bis 27, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt ist. Die Schrift zeugt von Jesus. Im ganzen Alten Testament ist von Jesus die Rede. Die Schrift zeugt von Jesus. Das meint das ganze Alte Testament. Ja, die ersten Gemeinden, sie hatten noch keine Briefe des Apostel Paulus. Sie hatten nur die Schriften des Alten Testamentes. Und dennoch hatten sie an jeder Stelle Jesus Christus gefunden. Also es ist ganz wichtig, Jesus begegnet uns im AT. Es würde Großes fehlen. Und genau so ist es, wenn man das beschränkt und sagt, Jesus nur im Neuen Testament. Nein, natürlich ist auch er im Alten Testament zu finden. In 1. Mose 3, Vers 21 heißt es, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Auch bereits in diesem Vers kommt Jesus vor. Dieser Predigtvers nimmt uns mit an den Anfang der Bibel, an den Anfang der Menschheit. Gott hatte die Erde gemacht, die Sonne, die Sterne, die Berge, die Flüsse, die Tiere und zum Schluss als Krönung den Menschen. Alles, was er gemacht hatte, war perfekt und als Gott den Menschen geschaffen hatte, sagt Gott, es war sehr gut. Ja, das in 1. Mose 1, Vers 31, da wird es deutlich, es war sehr gut, nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte. Ja, vorher war die Schöpfung nur gut, aber mit dem Menschen war sie dann sehr gut. Der Mensch ist sozusagen die Krönung der Schöpfung. Am 26. Januar war in einem Tagesschau-Podcast eine folgende Meldung, da wurde die Frage gestellt, gleiche Rechte für Tiere. Was dann? Keine Kleidung von Tieren, keine Wolle und Leder, kein Fleisch, keine Tiere töten, keine Eier, kein Zirkus, kein Zoo, keine Haustiere, keine Tierversuche, sondern die direkt am Menschen. Gleichberechtigte Interessen von Tieren, wollen einen Führerschein für Tiere. Was stellt man dann höher? Bewerten menschliche oder tierische Interessen? Also eigentlich ist dieser Gedanke schon sehr erschreckend. Und bereits die ersten Verse der Bibel geben Antwort, wie Gott das sieht. Von der Schöpfung her hat der Mensch eine herausragende Bedeutung. Er ist separat geschaffen. Er ist kein höher entwickeltes Tier. Die Erde und alles, was darauf ist, ist für uns Menschen von Gott gemacht, damit wir ein schönes, annehmliches Zuhause haben. Die Evolutionstheorie führt in dies oben genannte Denken, dass der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier sei. Tiere werden somit auf die Stufe mit den Menschen gestellt. Das ist ein falsches Denken und letztendlich entwürdigend für den Menschen. Das führt zu Gesetzgebungen, so wie wenn du einen Wolf erschießt, kannst du in Brandenburg mit einer Strafe von 65.000 Euro rechnen. Aber wenn du ein Kind im Mutterleib tötest, gehst du straffrei aus.
Es ist zwar auch verboten, aber du gehst straffrei aus unter gewissen Bedingungen. Also da sehen wir, wie bereits jetzt schon eigentlich die Menschen entwürdigt werden. Aber Gott gibt den Menschen eine Würde. Wir sehen, Gott sorgt für den Menschen auch nach dem Sündenfall. Diesen Vers, den ich gelesen habe, ja, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weib Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Das war ja nach dem Sündenfall. Gott handelt. Wenn Gott nicht gehandelt hätte, dann wären die Menschen zu diesem Zeitpunkt gestorben. Adam und Eva waren die erste Weltschönheit, ja. Mr. Beauty und Mrs. Beauty, ja, die hätten eine Auszeichnung bekommen. Keiner von uns sieht garantiert so schön aus wie das erste Paar, ja. Menschenpaar. Ja, Adam heißt ja übersetzt Mensch, ja, das ist seine bedeutet Mensch, ja. Und Eva, die Mutter der Lebenden, ja. Sie waren nackt im Paradies. Perfekt. Und sie schämten sich nicht. Es ist wunderbar, wie die ersten beiden Kapitel der Bibel das uns vor Augen führt. Aber dann kommt der abrupte Absturz. Nämlich dadurch, dass der Mensch Adam sündigt. Er stellt sich gegen gegen das Wort Gottes, gegen den ausdrücklichen Befehl Gottes, gegen das Gebot. Er ignoriert es. Und von dieser Stunde ist alles plötzlich ganz anders. Danach ist alles nicht mehr so, wie es vorher war. Wir sehen, diese Tatsache und diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Wir werden ja oft von Menschen gefragt, warum lässt Gott denn Leid zu? Ja, wir sehen das hier in den ersten Versen. Die Antwort steht in der Bibel. Gott hatte alles perfekt geschaffen. Aber hier in der Welt, in der wir leben, ist nichts mehr perfekt. Die Menschen versuchen, es zu verbessern. Aber selbst ein Transhumanismus wird den Menschen nicht wieder perfekt machen können. Ja. Diese Welt ist total kaputt. In der Welt, in der wir leben, ja, wir sind verdorben. Ja. Es ist nicht die Schöpfung, wie Gott es gewollt hat. Dieser Glanz der Schöpfung ist ausgelöscht worden durch den Sündenfall. Wir kriegen eines Tages diesen Glanz wieder zurück, diesen im himmlischen Jerusalem, auf der neuen Erde, die es geben wird. Aber gehen wir jetzt nochmal zu diesem Predigtvers zurück. Der Mensch hatte gesündigt und sie erkannten unmittelbar ihre Nacktheit. Ja, interessanterweise nicht vor anderen Menschen, denn die gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, sondern vor Gott. Sie standen bloß vor Gott. Und die Menschen mussten sich vor Gott verstecken. Ja, das ist auch ein Bild für uns Menschen heute. Wer sich von Gott abwendet, seine Gebote ignoriert, der ist nackt in dieser Welt, schutz- und hilflos. Wir Menschen versuchen uns zu schützen durch allerlei Versicherungen oder dickes Bankkonto. Dann haben wir ausgesorgt, wenn wir ein dickes Bankkonto haben, oder? Dann haben wir die beste medizinische Versorgung. Aber hilft das wirklich? Schon mal drüber nachgedacht, selbst eine Lebensversicherung schützt uns nicht vor dem Tod. Kannst du noch so viel, so hohe Prämie haben, aber es wird dich nicht schützen. Letztendlich bleiben wir furchtsame Menschen, die sich vor Gott verstecken. Und gerade in den letzten 2 Jahren, ja, in der wir so geprägt wurden vor Angst vor dem Corona-Tod, diese Angst trieb viele Menschen in völlig absurde Handlungen hinein. Aber Gott sucht den Menschen. Er geht ihm nach. Er ruft: Adam, wo bist du? Diese Frage, wo bist du, meint nicht, dass Gott nicht gewusst hätte, wo Adam und Eva gerade waren. Denn er ist ja der allmächtige Gott, der Allwissende. Ja. Aber es ist eine Platzfrage. Wo bist du? Wie kommst du dorthin, wo du bist? Warum versteckst du dich hinter der Kanzel? Das war die Frage. Wo bist du? Gott geht hin. Gott geht zu ihm hin. Und er begleitet sie mit Fellen. Diese beiden Menschen, die da schamvoll vor ihm stehen, die begleitet er mit dem, was er von Tieren genommen hat, die er zuvor getötet hat. Das ist unser Predigtext. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihn an. Olaf Latzel hat das in 3 Punkte untergliedert. Das möchte ich ihm auch da folgen. Da heißt es, er sagt, das Bekleiden mit Fellen ist ein Vorschatten für Christus. Erstens sehen wir die Notwendigkeit des Bekleidens. Das zweite wollen wir sehen, die Herstellung der Bekleidung. Und das dritte, der Vollzug des Bekleidens. Wie macht Gott das? Ja. Wollen wir zum ersten Punkt gehen, die Notwendigkeit des Bekleidens. Der Mensch ist nackt. Und als nackter Mensch kann er in der Welt nicht überleben. Und davon spricht die Bibel auch in Hiob 1, Vers 21. Da heißt es, ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich wieder dahin fahren. Also wir haben nichts, was wir in die Welt genommen haben und was wir wieder mitnehmen werden. Ne? Oder in 1. Timotheus 6, Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Ne? Selbst die ägyptischen Pharaonen hatten so viel Gold mit ihren Gräber genommen, aber die blieben trotzdem auf der Erde. War nicht mit dem Totenreich die Goldschätze. Ja? Die konnten nichts mitnehmen. Ja? Mag noch so schön die Grabstätte sein, du wirst nichts mitnehmen können. Wir sind nackt und alles, was drumherum ist, unsere Häuser, unsere Klamotten, die wir anhaben, die Dinge, die uns umgeben, die uns Schutz und Halt geben, die gehören eigentlich gar nicht zu uns. Das ist alles nur für eine kurze Zeit da. Und dann sind wir letztendlich nackt in dieser Welt. Wir können nicht bestehen. Deshalb brauchen wir all das. Wir brauchen Häuser, ein Auto, gibt es einen Schutz auf Reisen? Ne? Wir brauchen die Dinge, ja? Kleider. Und das ist interessant, selbst in der Wüste, ja, in dem heißen, wenn man da solche Tuareg-Kämpfer da, Einwohner da sieht in der Sahara, die sind auch von oben bis unten bekleidet. Als Schutz vor der heißen Sonne, ja. Oder ein Inuit in Alaska, ja, der ist auch bekleidet, ja. Sonst würde er unmittelbar sterben, wenn er so nackig da durch die Kälte gehen würde, ja. Es ist ein Schutz. Die Menschheit ist nackt. Wir sind in dieser gefallenen Welt schutzlos. Wir müssen angezogen sein. Wir merken, wir sind verletzlich. Ein Krieger, der keine Waffe hat, der, man sagt mal auch, er ist nackt, der Kämpfer, ja? Wehrlos. Ein Soldat ohne Waffe. Und so merken wir, wenn wir nicht geschützt sind, dann sind wir hilflos. Und wenn wir vor Gott bestehen wollen, muss er uns begleiten. Ohne seinen Schutz können wir vor ihm nicht bestehen. Es gibt einen Unterschied zwischen den, wir sind zwar alle, jeder Mensch, wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes, sondern nur durch Jesus Christus werden wir zu Kindern Gottes. Ja? Dann haben wir den Schutz, den wir brauchen. Aber ich will mal sagen, wir sehen ja hier, es geht hier um die Bekleidung des Menschen. Es ist ein Vorschatten des Kreuzes. Merken wir, was Adam und Eva erleben? Ist das, was wir nachher im Brotbrechen auch daran denken wollen, ne? Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Nur das Blut Jesu bewahrt uns. In Epheser 4, Vers 22 bis 24 heißt es, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sollen den neuen Menschen anziehen. Das brauchen wir. Da wird auch dieser Begriff des Anziehens verwendet. Ja? Wir müssen verwandelt werden. Ohne das können wir nicht vor Gott bestehen. Oder in 1. Korinther 15, da heißt es auch so schön, das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen. Ja? Auch da. Und letztendlich sind das auch Bilder für die Taufe. Ja? Viele nehmen dann auch weiße Kleider, was ein Symbol ist für das neue Kleid, was dann der Täufling durch die Wiedergeburt angezogen hat. Ja? Das zeigt, es ist was Wunderbares geschehen. Unser dreckiges, schmutziges Kleid wurde abgelegt und von Gott haben wir ein neues Kleid bekommen, was rein ist, was makellos ist, wo kein winziger Korn an Dreck gehaftet ist. Und so bleibt die Frage für uns, sind wir angezogen mit dem Blut Jesu Christi? Haben wir sein Kleid angenommen? Ja. Ja, wollen wir das Zweite sagen? Aber das war jetzt die Notwendigkeit, dass wir bekleidet sein müssen. Gucken wir jetzt mal diesen zweiten Aspekt an. Die Herstellung der Bekleidung. Ja, aus welchem Material? Oder wir sehen, Gott stellt die Kleider her. Ohne die der Mensch nicht bestehen kann. Er machte aus Fellen Kleider für Adam und Eva. Ja, da sehen wir, das war das erste Sterben, bevor Abel ermordet wurde. Ja, Adam und Eva brauchen diesen stellvertretenden Tod. Und in 1. Mose 1, Vers 17 heißt es ja, da sagte Gott zu Adam, wenn ihr davon essen werdet, dann werdet ihr des Todes sterben. Und das erlebten jetzt Adam und Eva. Sie bekamen aber in dem Moment noch Gnade, dass sie nicht auf der Stelle tot umgefallen sind. Aber das Tier musste leiden. Ne? Das Tier starb davon. Adam und Eva erleben die harte Konsequenz für ihre Handlung. Ein unschuldiges Tier musste an der Stelle sterben. Das ist ein Aufschrei. Ein unschuldiges Tier musste sterben. Jawohl. Und in Hebräer 9, Vers 22, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt durch das Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der Sündesold ist der Tod, sagt die Bibel auch im Römerbrief. Merken wir? Und wenn wir jetzt fragen, woher kommt das Leid? Durch die Sünde, ja? Wir tun Sünde und es ist mal ganz häufig, vielleicht nicht zum Schaden für mich persönlich, aber vielleicht zum Schaden für andere. Ja? Manchmal macht es ja Spaß zu sündigen, ne? Aber andere müssen leiden, müssen den Tod erleiden. Das ist so. Der Widersacher macht dann seine Rechnung auf. Und so funktioniert die Welt. Manchmal erleben wir das so, wir leiden und wissen gar nicht warum. Aber weil andere sündigen, ja? So, wie ist das, wenn der Schmuck der Oma gestohlen wird, ja? Für den Einbrecher ist es jetzt ein Reichtum. Das ist kein. Aber die arme Frau, die leidet darunter. Die hat einen Verlust. Oder ein anderer sagt, ich muss nicht bei meiner Ehefrau bleiben. Ich breche die Ehe eben. Ich habe eine neue gefunden, die viel besser ist. Ich orientiere mich neu. Mir geht es doch so gut. Ob andere dann draufgehen, das ist doch völlig egal. Genauso hier, Adam und Eva haben Mist gebaut. Die haben gesündigt. Und nun leidet dafür das Tier. Und bringt dem Tier den unmittelbaren Tod. Ja, ein Stöhnen ging durch die Schöpfung. Römer 8, Vers 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Das ist ein Produkt der Sünde um uns herum. Die Schöpfung leidet. Und auch mit der Schöpfung leiden die Menschen, die gesündigt haben. Ja, und das hat sicherlich Adam damals auch sehr deutlich verstanden, dass diese Tiere nichts Böses getan haben. Aber dass dieses Tiere für ihn sterben mussten. Tiere sind nicht erlösungsbedürftige Kreaturen. Die sind nicht der Erlösung bedürftig. Denn sie wissen nichts von Gut und Böse. Sie leben nur nach ihren Instinkten. Sie haben in dem Sinne kein moralisches Verständnis. Aber wir als Menschen schon. Wie sagt Johannes der Täufer dann später, als er Jesus am Jordan begegnet? Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Sünde der Welt trägt. Das ist das Lamm Gottes. Und er zeigte damit auf Jesus. Das ist das Lamm Gottes, was schon bei Adam und Eva dran glauben musste. Es ist wichtig, dass wir sagen, ist Jesus Christus ein Retter oder ist er mein Retter? Ja, das wünsche ich uns, dass jeder wie es sagen kann, Jesus ist mein Retter. Ja. Und was wir auch sehen, die Menschen sind nicht in der Lage, sich selber zu schützen. Die klägliche Versuch von Adam und Eva, sich Feigenblätter, ein veganes Kleid zu machen, hatte nichts genützt. Das war kein Schutz. Es ist notwendig, dass wir das Kleid annehmen, was uns Gott bereitet. Ich möchte noch den letzten Aspekt bringen, das dritte, was wir aus diesem Vers sehen können, ist der Vollzug des Begleitens. Das erste, war die Notwendigkeit, das zweite die Herstellung der Bekleidung und das dritte der Vollzug. Was tut Gott? Ja, das ist mir auch eigentlich noch nie so richtig so deutlich aufgefallen hier. Aber wenn ihr das lest, dann heißt es hier in Vers 21, und zog sie ihnen an. Gott zog die Kleider seinen Geschöpfen an. An was denkt ihr da? Überlegt mal, wer in eurem Leben euch angezogen hat. Das waren in der Regel eure Eltern, eure Mutter, Papa, deine Opa, Oma, ja, als ihr klein wart. Oder als ihr hilfsbedürftig wart und nicht konntet, weil ihr was gebrochen hattet, im Krankenhaus vielleicht die Krankenschwester. Oder jemand, der euch gepflegt hat, wo ihr nicht konntet. Aber hier zieht Gott an. Zieht Gott die Menschen an. Das zeigt dieses Verhältnis. Ich versorge dich, ich gebe dir das, was du brauchst. Es ist so ein um sich kümmern. Ja? Gott kümmert sich, ja, dass wir das annehmen dürfen. Ja? So ist Gott. Er hat nicht die Felle irgendwie oben auf den obersten Wipfel des Baumes gehängt. Ja, holt euch die da runter. Nein, er zieht sie ihn an. Macht die Arme breit und dann, ja. Kann man sich vorstellen, wie das gewesen ist. Ne? Aber wie sehen wir das auch in Jesaja 66, da sehen wir, da wird auch Gott beschrieben, ich will euch trösten, wie eine seine Mutter tröstet. Sich schon in diesem Vers in Mose sehen wir diese Fürsorge und Liebe Gottes. Und das ist Jesus, der hier zum Vorschein kommt. Und da sehen wir auch, wie es in der Bergpredigt heißt, sorget in Matthäus 6, Vers 25 bis 29, da heißt es, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Leben, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Siehe die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist es aber unter euch, der seinem Leben eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch doch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Ja, sehen wir da Gottes Liebe zu uns? Und Johannes 3, 16, den wir alle oder den auswendig können. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also was sehen wir? Gott kümmert sich um dich. Er versorgt dich. Und in der Offenbarung heißt es dann auch 15, Vers 16, dass wir mit neuen, reinen, hellen Leinen bekleidet werden. In Offenbarung 19, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Also die Gemeinde, die Christus, die Wiedergeborenen sind. Ja, ja, und es wurde ihnen gegeben, sich anzutun mit schönen und reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ja. Und wie bekommen die Heiligen die Gerechtigkeit? Durch Jesus, durch seine Vergebung. Nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit von Jesus wird uns zugerechnet. Das ist dieses wunderbare Vorschatten des Kreuzes. Ja? Und schon in Vers 21, im dritten Kapitel von der Bibel. Ja? Also sehen wir Jesus, es wird uns aufgezeigt, dass es notwendig ist, dass ich bekleidet werde. Ja? Wir brauchen diesen Schutz. Das Zweite ist, dass der Herr die Bekleidung herstellt. Gott sorgt sich für uns. Und dass auch er das Bekleiden selbst wahrnimmt. Er zieht uns dann an. Ja? Er gibt uns die Garderobe, ja? Und er stellt es uns zur Verfügung und er bedient uns. Ich denke, so wollen wir jetzt auch das Mahl des Herrn miteinander feiern, wo wir auch daran denken, was er wirklich für uns getan hat. Ja. Ich bete gerade noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ja, du hast du bist selbst das Lamm Gottes geworden und hast die Schuld der Welt auf dich genommen. Ja, du schenkst uns neue Kleider, dass wir vor dein Angesicht treten dürfen, ohne auf der Stelle tot umfallen zu müssen. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dieser wunderbare, große Gott bist, der uns versorgt, die wir jeden Tag neu mit unseren Alltäglichkeiten sehen, aber auch in der Erlösung, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Amen.